Los het hem al? Was gehört er? Ich bin letzte Woche, vorletzte Woche bin ich in Deutschland gewesen, in Schwäbisch Gmünd. Schwäbisch Gmünd sind wegen Regenwetter und Überschwemmungen zwei Menschen gestorben. Und wo wir dort waren, das war so nach dieser Zeit, haben mir die Leute gesagt, jedes Mal, wenn sie Regen hören, dann können sie ja rausschauen und schauen, was ist alles in der Ordnung, kommt die Flut wieder. Oder so eine Angst, kommt die Flut wieder. Kennt ihr eine biblische Geschichte, wo es auch darum geht? Ja? Nur der Noah, wo Gott quasi die ganze Welt unter Wasser gesetzt hat, oder die ganze vom Menschen bewohnte Welt unter Wasser gesetzt hat. Und was aufgehört hat zu regnen, wo der Noah mit der Arche ist gelandet und ist ausgestiegen, hat er einen Regenbogen gesehen. Ein Regenbogen als Bundeszeichen, ein Regenbogen als Zeichen, ich werde das nicht mehr machen. Ein Vertrauenszeichen. Dass jedes Mal, wenn auch Regen ist und du den Regenbogen siehst, ist es ein Zeichen, ich werde es nie mehr machen. Es wird nie mehr so sein. Gestern, Abend, etwa, was war das? Um die 9 Uhr rum, haben wir zum Fenster rausgeschaut und haben einen Regenbogen gesehen. Ich fand, das muss ich jetzt genauer anschauen. Ich bin rausgegangen und ich kann euch sagen, ich habe noch nie einen solchen Regenbogen gesehen. Wirklich, also ich kann mich nicht erinnern. Also vom Boden auf der einen Seite, ganz rundum bis auf die andere Seite und auf der einen Seite war es noch doppelt gewesen. Wunderschön. Ja, also ich bin in dem Fall nicht der Einzige, der fotografiert hat. Ich habe ihn leider nicht da. Auf der Leinwand. Ein Bundeszeichen, ein Zeichen von der versöhnten Beziehung. Von der Versöhnung miteinander. Und wenn wir um versöhnte Beziehungen haben, versöhnte Beziehungen, das braucht Vertrauen. Da muss Vertrauen aufgebaut werden, wieder. Wir sind ja in einer Themenreihe, wir haben plant die 7 Predigten zum Thema Vergebung. Und wir sind jetzt in der 7. Es wird noch übernächsten Sonntag noch eine 8. kommen, weil wir die irgendwie, ich habe nicht geschafft, 2 Themen in eine Predigt hineinzubringen, das ist nicht gegangen. Nächsten Sonntag wird es dann auch gehen, um Gott vergeben. Wie kann man Gott vergeben? Wie kann man Gott vergeben, wo doch gar nicht kann sündigen. Aber eben, wenn wir daran denken, dass Vergehen nicht unbedingt nur mit so einer Sünde zu tun hat, sondern damit zu tun hat, aus meiner Anklage zu entlassen, dann können wir das besser verstehen. Aber das werden wir uns nächsten Sonntag oder übernächsten Sonntag uns Zeit nehmen, um das anzuschauen. Und wir sind jetzt schon durchgegangen von unserer Vergebung, die wir bekommen haben, die Kraft von der Vergebung. Wir haben angeschaut, wie das ist mit den verletzten Gefühlen, die das gibt. Weil wenn wir müssen vergeben, dann ist es oft so, dass unsere Gefühle auch verletzt sind. Und die brauchen auch Heilung, damit wir uns wieder wagen zu vergeben. Wagen wieder neu auf eine Beziehung einzusteigen. Wir haben es dann nachher auch gehabt von einem anderen vergeben. Und auch mir selber vergeben. Und ein Thema, das ich mich wichtig gedacht hat, aber das ich glaube, ein bisschen unterschätzt habe, ist das Thema Grenzen setzen. Weil wenn ich mal in einer versöhnten Beziehung leben will, oder in Vergebung leben und dauernd immer wieder verletzt werde, durch das, dass jemand andere Grenzüberschreitungen macht bei mir, das funktioniert nicht. Und darum habe ich gefunden, es ist wichtig, dass wir Menschen lernen, Grenzen setzen. Wo ist meine Grenze? Darf ich überhaupt Grenzen setzen? Ja, es heisst ja, wenn dir einer auf den Backen haut, hebt der andere her. Also, wenn du meine Grenzen überschreitest, komm, kannst du auch noch. Und das ist so etwas, was tief verankert ist in der christlichen Welt, dass man keine Grenzen setzen darf. Irgendwie ist das drin. Und vielleicht gerade noch besonders bei den Frauen. Und ich glaube, das ist ganz etwas Wichtiges, dass wir wissen, wo ist meine Grenze. Und auch ganz klar dem anderen dürfen sagen, stopp. Weil ohne das ist die Versöhnung in Gefahr. Ohne das sind versöhnliche Beziehungen zu leben, wirklich versöhnliche Beziehungen, gar nicht möglich. Weil es geht auch um Respekt am anderen gegenüber. Für Vergebung braucht es nur eine Person. Mich. Braucht der andere nicht dazu. Wir haben auch gesehen, wenn es um Vergebung geht, dann geht es auch in erster Linie um mich, dass ich frei werde. Dass ich nicht die ganze Zeit mit dieser Last muss rumlaufen. So nachtragend sein, ihr kennt das Bild. Am anderen etwas nachtragen. Und die Last trägt nämlich genau einen. Ich. Und vielleicht nachher noch mein Umfeld. Wenn ich verbittert werde deswegen. Aber für die Versöhnung braucht es immer zwei. Immer. Weil Versöhnung ist etwas Gegenseitiges. Wisst ihr, von wo dass das Wort Versöhnung kommt? Wenn ihr es nicht gerade in den Predigtnotizen gelesen habt. Versöhnung kommt aus dem Althochdeutschen versöhnen. Versöhnen hat mit Sühne zu tun. Und nicht mit Sohn. Ich habe lange das vom Gefühl her von der Versöhnung hat mit Sohn zu tun. So Vater-Sohn-Beziehung. So der verlorene Sohn und der Vater, der sich versöhnet. Aber das kommt von Sühne. Da ist irgendetwas zwischen denen gestanden. Ein Konflikt, eine Verletzung, eine Schuld. Und damit das in die Ordnung kommt, muss versöhnt werden. Das heisst, es geht um Vergebung. Es geht darum, einem anderen zu vergeben, um Vergebung zu bitten, die Situation zu klären. Versöhnung geht um wiederhergestellte Beziehungen. Mit wem müssen wir uns denn versöhnen? Wir müssen mit allen versöhnen. So viel an euch liegt, lebt mit jedem Mann in Frieden. Also ich denke, dass wenn ihr das könnt, ist es gut, wenn wir mit allen können in Frieden leben. Aber ich denke, so einen grossen Versöhnungs-Trari-Trara-Tam-Tam, also ich sage das jetzt wirklich nicht despektierlich, sondern das kann ganz viel heissen. Muss nicht überall einfach wirklich sein. Vielleicht, wenn der andere überhaupt nicht mehr in meinem Beziehungsfeld innen ist und gar keine Beziehung mehr da ist oder gar nicht mehr, die Person gar nicht mehr gesehen. Kann es sein, dass es einfach lange nicht, wenn ich vergib. Da muss ich nicht zuerst noch auf Australien fliegen, damit die Beziehung wieder hergestellt werden kann. Kann aber sein, dass es nötig ist. Oder wenn kleinere Sachen, kleinere Konflikte sind, die brauchen oft gar nicht unbedingt etwas Grosses, sondern das erledigt sich wie von selber mit der Zeit. Aber da müssen wir uns immer ganz gut überlegen, was hat die getrübte Beziehung für Auswirkungen? Lange, wenn ich vergibe, und das abgeben, oder braucht es mehr? Braucht es eben Versöhnung? Und Versöhnung ist nur dort möglich, wo der andere auch bereit ist, darauf einzugehen. Wie funktioniert denn Versöhnung? Wie funktioniert das? Es gibt ein Vers in der Bibel, wo das Wort Versöhnung, wo die Gegenseitigkeit meint, geschrieben ist. Ein einziges Mal. Hat mich noch beeindruckt. Sehen wir es ein bisschen besser. Wenn du also deine Gabe zum Altar bringst und dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar, geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder und danach komm und bring Gott deine Gabe dar. Ja, das ist nur ein schöner Vers, gell? Sondern Vers, wo wir uns überlegen, ja, eigentlich hat es ja mit uns gar nichts mehr zu tun. Gell? Weil der Tempel ist ja im Jahr 70, ist der Tempel nicht mehr gewesen, ist zerstört worden. Und also kann man dort gar nicht mehr opfern. Also betrifft es mich ja gar nicht. Aber was hat, könnte es gleich sein, dass das etwas mit mir zu tun hat? Wenn ich gehe und mein Opfer bringen will, was heisst das, Opfer bringen? Wenn ich mich Gott nähern will, wenn ich mich Gott nähern will und meine Beziehung zu Gott wieder ins Reine bringen will, wenn ich meine Beziehung mit Gott pflegen will, stärken, nahe bei ihm sein will, dann. Wenn ich meine Bibel lese und will die Bibel studieren, oder wenn ich auf die Knie will zum Beten, und mir kommt dann im Sinn, und wisst ihr was? Ich glaube, es ist oft in den Momenten, wo uns so Sachen in den Sinn kommen. Wenn wir in seine Gegenwart gehen wollen. Und wenn dann mir in den Sinn kommt, dein Bruder hat etwas gegen dich. Da ist etwas in dieser Beziehung los. Und es heisst nicht, wenn du dich an deinem Bruder versündigt hast. Oder wenn dir dein Bruder an den Karren gefahren ist. Nein, wenn dir in den Sinn kommt, da ist etwas. Da stimmt etwas nicht mehr in unserer Beziehung. Da ist irgendwie ein Wurm drin. Ich weiss nicht, das Verhalten hat sich verändert. Dann heisst der Vers, und dann lass deine Gabe dort liegen. Dann tu nicht zuerst opfern, tu nicht gerade die Bibel weiterlesen oder beten, sondern stand auf und gang zu deinem Bruder und versöhn dich mit ihm. Versöhnung mit deinem Bruder oder mit deiner Schwester und jetzt, es geht da um die Gemeinde. Versöhnung mit deinem Bruder und deiner Schwester ist wichtiger, als dein geistliches Leben zu pflegen. Kann das stimmen? Ja, das stimmt. Es steht da. Und ich glaube, wir können das nicht wegdiskutieren. Weil versöhnt Leben mit unseren Brüdern und Schwestern da ist geistliches Leben pflegen. Weil wenn du zulässt, dass da Sachen zwischen dir sind und du nicht bereit bist, einen Schritt zu tun, dann ist der Rest umsonst. Ist noch heftig. Wisst ihr? Ich glaube, dass alles, was wir bis jetzt hatten zum Thema Vergebung, hat mit mir zu tun gehabt. Mit mir persönlich. Ich und Gott. Aber wenn es jetzt da um Versöhnung geht, es geht um viel, viel, viel mehr. Wisst ihr, wenn ich mich immer um mich selber drehe, um mich selber, um meine Gefühle und meine Verletzungen und meine Sachen, oder? Und ich die Sachen nicht weitergehe, wenn ich lang genug und mich selber trage, gehe in ein Loch. Ja, dann komme ich aus diesem Loch nicht mehr raus. Das grabt sich immer tiefer ab. Es geht da um mehr. Gang zuerst und versöhn dich mit deinem Bruder. Ja, aber der andere hat doch. Wir haben doch vorhin gehört, ja, es braucht zwei. Es braucht zwei für Versöhnung. Ja, das soll der andere mal. Weil das, was der andere gemacht hat, ist ihm viel schlimmer als meins. Er hat mich verletzt. Und dann kann ich vielleicht warten, bis ich schwarz bin. Und wisst ihr, das ist etwas, was passiert. Man hört das von Chor und Gemeinde, Land auf und Land ab. Dass da zwei Parteien sind und vielleicht mehrere, die unversöhnlich leben und nicht bereit sind, den ersten Schritt zu tun. Die sagen, ja, ich wäre schon bereit, aber der andere muss kommen. Und was heisst es da? Wenn du dein Opfer zum Altar bringst und es kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann geh hin. Lass dein Opfer da. Geh hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Und dann komm und pfleg dein geistliches Leben weiter. Es ist nicht so einfach, ich weiss das. Und unter Umständen braucht es auch jemanden, der vermittelt. Braucht es auch jemanden, der einem hilft, wenn man nicht klar kommt. Wenn man es nicht schafft, wirklich in den Versöhnungsprozess vorwärts zu kommen. Weil es heisst, es geht dann darum, einander begegnen, aufeinander zuzugehen. Einander versuchen, irgendwo in der Mitte zu treffen. Weil dann geht es nicht darum, quasi, dass ich mein Recht durchsetze. Sondern, dass ich einem anderen auch zuhöre. Und höre, was er zu sagen hat. wo er betroffen ist. Und dann bauen wir auf, bauen wir die Beziehung wieder auf. Und vielleicht von klein wieder. Und wir entscheiden, uns dem anderen zu vertrauen. Wisst ihr, man kann in Vertrauen investieren. Das heisst, mehr Vertrauen, als der andere eigentlich vertrauenswürdig wäre, von seinem ehemaligen Handeln. Und darum sagt auch Jesus, einer von den Jüngern zu ihm kommt und fragt, wie viel Mal muss ich meinem Bruder vergeben? 7 Mal? 7 Mal ist viel. Und Jesus sagt, nein. 70 Mal, 7 Mal. Immer wieder. Immer wieder Vertrauen investieren. Mir ist gestern, als ich mit Pastoren und Pfarrer aus der Allianz zusammen war. Wir haben grilliert und haben austauscht miteinander. Und es war wirklich eine schöne Gemeinschaft miteinander. Und am Schluss hat einer von den Pfarrern gesagt, siehe, wie fein und wie lieblich ist's, wenn Brüder in Eintracht zusammen sind. Und als ich mir gestern Abend noch mal Gedanken gemacht habe über die Predigt, habe ich gemerkt, dass der Vers, der ist jetzt heute sehr zentral. Beziehungsweise der Psalm. Das ist der Psalm 133. Wir kennen den, es gibt ja auch ein Lied dazu, siehe, wie fein und wie lieblich ist, wenn Brüder in Einheit zusammen sind. Und ich habe das noch ein bisschen genauer angeschaut. Und das ist quasi der erste Vers und der letzte Teil von dem Psalm 133. Siehe, wie kostbar und wie lieblich ist, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Siehe, wie fein oder wie kostbar und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig zusammen sind. Was heißt das einträchtig? Es ist mehr wie Einheit. Wir tun das gerne so übersetzen mit Einheit. Aber einträchtig, Eintracht, was bedeutet das? Das bedeutet, wir trachten nach dem Gleichen. Wir sehnen uns nach dem Gleichen. Wir haben das gleiche Ziel. Wir wollen gemeinsam etwas erreichen. Und ich glaube nicht, dass es darum geht, wie sich das in der Heilsarmee entwickelt hat, über viele, viele Jahrzehnte, dass man eine Dienstgemeinschaft ist geworden. Man geht zusammen raus, man geht zusammen in die Wirtschaft, man macht zusammen dieses, man macht zusammen das. Das ist, glaube ich, nicht gemeint, sondern eine Gemeinschaft ist, wo gemeinsam miteinander da ist, ein gemeinsames Ziel hat und dann auch gemeinsam rausgeht. Gemeinsam etwas macht. Das ein Ziel. Und dann heisst es nachher, denn dorthin hat der Herr den Segen befohlen. Er hat nicht gesagt, dort möchte ich segnen. Nein. Dorthin hat der Herr den Segen befohlen. Das ist ziemlich klar. Und ihr müsst keine Angst haben, ich unterschlage euch nicht die Verse, die zwischendrin stehen. Man soll nie einen Bibeltext aus dem Zusammenhang nehmen. Gell? wie das köstliche Öl auf dem Haupt, das herabfließt auf den Bart Aarons, der herabfließt auf den Halssaum seiner Kleider, wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge Zions. Ja, ja. Okay. Also das ist ein, man könnte heute sagen, das ist ein Hipster-Vers. Hipsters haben heute, das sind die, die ein bisschen cooler sind wie andere, die haben einen Bart heute. Das ist eine Mode. Entschuldigung, dass ich das gerade so einflechte. Aber das Öl ist ein Zeichen von Segen. Ist ein Zeichen vom Heiligen Geist. Ist ein Zeichen von Fülle. Und ist kostbar. Und da ist es so viel. Das Öl, wenn wir uns das vorstellen, wir stellen uns das gar nicht so gemütlich und schön vor. Aber das ist wie, Parfüm gewesen, wie das Pflegende gewesen, wo Gottes Gegenwart gekommen ist und das fließt über das Haupt in Bart und überall her. Und dann der Bart vom Aaron. Der Aaron ist der Hohepriester gewesen. Es geht da um etwas Grosses. Da ist geht es um einen grossen Segen. Oder das zweite Bild, der Tau vom Hermon, der runterfließt in den Berg Zion. Wir können uns das im Moment nicht so vorstellen. Wir haben genug von Regen und Wasser. Aber dort ist nicht immer genug Regen und Wasser. Sondern Wasser ist ein Zeichen vom Leben. Von Fülle, von Frucht. Von Fruchtbarkeit. Darum, ich kann euch das nicht unterschlagen. Siehe, wie kostbar und wie lieblich ist, wenn Brüder in Eintracht miteinander wohnen. Denn dorthin hat der Herr seinen Segen befohlen. Leben in Ewigkeit. Oh gut, okay, das ewige Leben. Leben in Ewigkeit. Also, kann das sein, dass Gott meint, also wenn ihr schön einträchtig zusammenlebt, dann können wir das ewige Leben über. Ja. Aber ich glaube, es geht nicht nur um das, sondern wann fängt das ewige Leben an? Wann fängt das ewige Leben an? Das fängt jetzt an. Dass etwas von diesem ewigen Leben aus dem Himmel auch in unser Leben hineinfließt, in unserer Gemeinde sichtbar wird. Ich glaube, um das geht es. Und dass auch Menschen das sehen und so Jesus kennenlernen und auch das ewige Leben erfahren. Es geht um mehr. In Johannes 13, Vers 35 steht auch: An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. So wie wir miteinander als Gemeinde leben, so wie wir versöhnt leben miteinander und nicht zulassen, dass etwas zwischen uns reinkommt. Und wo wir gemeinsam suchen, was ist dein Wille, Herr? Was willst du mit uns? Dann verändert sich etwas. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir noch richtig dran kommen. Weil wir leben in einer sehr individualistischen Gesellschaft. Wir leben in einer Gesellschaft, wo jedes sich selber im Fokus hat. Ich und meine Familie, ich und mein Beruf, ich und meine Stelle, ich und meine Ausbildung, ich und meine Partnerschaft, ich und. Es ist sehr wichtig, dass es mir gut geht. Aber ich glaube, in der Zeit, wo das Wort Gottes entstanden ist, war eine ganz andere Kultur. Es war eine Kultur der Gemeinschaft. Da ist Das Wohl vom Einzelnen ist am Wohl vom Ganzen unterordnet worden. Das heisst, ich frage nicht nur, was brauche ich, sondern ich frage, was braucht meine Gemeinde? Wie kann ich meiner Gemeinde dienen mit meinen Gaben? Und wenn ihr so mit diesem Aspekt die Bibel durchlesen, das Neue Testament lesen, kommt das ganz eine andere Dimension über. Und ich glaube, da müssen wir Schritte machen. Ich weiss jetzt auch nicht genau wie, aber zum Beispiel muss die Kleingruppe einen Schwerpunkt haben in unserem Leben. Weil das ist der kleine Teil, die kleine Gemeinde. Dort, wo ich den anderen kann dienen kann, mit den Gaben, die er mir geschenkt hat. Dort, wo ich kann Versöhnung leben kann. Darum möchte ich uns alle ermutigen, zu überlegen, wo stehe ich in meinen Beziehungen? Und ich glaube, dass unser Chor wird sich sehr verändern, wenn wir den Gedanken von der Gemeinschaft wie neu entdecken und neu anfangen zu leben. Mir ist letztens auch bewusst worden, der ganze Lobpreis und Anbetungsteil, haben wir auch so eine Tendenz, auf uns selber und unsere Beziehung mit Gott zu achten. Aber ich glaube, da ist ein Geheimnis drin, dass wir als Gemeinde uns unterordnen. Im Lobpreis, in der Anbetung. Und wenn es mir nicht darum ist, aufzustehen, dass ich aufstehe, weil wir als Gemeinde Gott wollen ehren. Ihn wollen anbeten. Und dann ist es eigentlich wurscht egal, wie es mir geht dabei. Sondern wir kommen, wenn wir Gottesdienst feiern miteinander, kommen wir nicht zusammen für mich oder für uns, sondern für ihn. Und als Gemeinde zusammen ihn anbeten, ihn ehren, seinen Namen hochheben. Das ist eine Herausforderung, ich weiss. Es braucht da vielleicht lang, bis wir dort weiterkommen. Aber ich möchte da einen Schwerpunkt machen. In der nächsten Zeit. Einen Schwerpunkt machen. Wir als Gemeinde. Ich als Teil von dieser Gemeinde. Und ich möchte, dass wir jetzt zum Schluss noch das Lied singen miteinander, so als Bekenntnis. Noemi, du musst keine Angst haben, du musst nicht begleiten. Es sei denn, du kannst es. Siehe, wie fein und wie lieblich ist's, wenn Geschwister in Einheit zusammen sind. Wir singen Eintracht zusammen sind. Denn dort hat Gott den Segen verheißen. Leben in Ewigkeit. Und wir wollen das nicht einfach so singen als so ein Abschlusslied, sondern wir wollen das singen als ein Bekenntnis. Als ein Amen. Als ein Sagen, jawohl, ich will mich eins machen mit dem Gedanken von Versöhnung. Von gemeinsam in Einheit zu leben. Wir stehen auf dazu.